So, dann kann es losgehen, nicht? Ja, dann darf ich erstmal euch alle recht herzlich begrüßen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt vor einem größeren Auditorium rede. Nicht, dass ich das nicht gewohnt wäre, mal vor mehr Leuten, aber heute ist hier ein Thema, kommt zur Sprache, was ein bisschen komplex ist. Also die Vorbereitung hat dafür gesorgt, dass man also feststellen musste, man kann gar nicht alles heute besprechen. Deswegen sage ich gleich im Vorwege, wir werden also nur bestimmte Teile aus dieser Problematik hier direkt vorführen können oder auch erläutern. Aber es gibt ein inzwischen 20-seitiges Arbeitspapier, wo ich am Ende dann sage, wo man das dann eben auch downloaden kann und sich dann sozusagen die Arbeitsschritte dann selber verinnerlichen kann, wie das eben zusammenhängt und funktioniert. Das ist also sozusagen das Vorwort dazu. Also vorstellen möchte ich mich natürlich auch. Mein Name ist Rolf Wald. Ich bin im Vorstand des Luc Ballista Hamburg tätig und in dieser Funktion eben auch schon seit längerem eben mit dieser Problematik Datensicherheit beschäftigt. Und wir haben uns im Verein entschieden, eben auf eine Community-basierte Geschichte zu setzen, und zwar CA-CERT. Weil wir festgestellt haben, dass die Möglichkeiten, die uns dann geboten werden dort, mit diesen Zertifikaten zu arbeiten, eigentlich auch unsere Vereinsarbeit erleichtern. Das bedeutet nämlich, dass wir also viel weniger Verwaltung haben. Wir geben den Leuten einmal ein Zertifikat, unseren Mitgliedern, und sie können alle Dienste bei uns direkt nutzen und sie brauchen nicht kommen und sagen, ich habe mein Passwort vergessen, es ist dieses oder jenes, geht nicht. Die ganze Verwaltung läuft so. Und so wie ich das auch noch zeigen werde, es ist eben auch so, dass unser WordPress, also unser Webauftritt und unser Wiki eben genauso verwaltet werden. Der Zugang geht eben auch nur mit diesen Zertifikaten und die Leute werden automatisch angemeldet und mit den richtigen Rechten, die sie haben. Also wie gesagt, man kann sich das so vorstellen wie im richtigen Leben. Normalerweise hat man eben ein Haus mit vielen Türen und dafür hat man gleich so ein ganzes Schlüsselbund voll. Ja, das ist natürlich immer etwas umständlich damit, wenn man also dann auch manchmal sagt, naja, habe ich jetzt eigentlich den richtigen Schlüssel mit? Wie viel einfacher wäre es, wenn man nur einen Schlüssel hat, einen Generalschlüssel? Aber auch da kommt ja das Problem im richtigen Leben. Was ist, wenn der Schlüssel verloren geht? Und da hilft eben in der digitalen Technik, hilft es da schon, dass wir da Möglichkeiten haben, Schlüssel gegen Verlust abzusichern. Und zwar so, dass es eben keinen größeren Schaden anrichten kann. Es ist ja wichtig, dass niemand eben mit dem gefundenen Schlüssel dann irgendetwas machen kann. Bei einem dinglichen Schlüssel ist das was anderes. Der hat freie Bahn. Der kann also dann überall Zugriff haben, wo die Schlösser nicht ausgetauscht wurden. Das ist eben bei den Zertifikaten etwas anders. Schon die Sicherheit mit einem Zertifikat, was nur durch ein Passwort bzw. eine längere Passphrase gesichert ist, ist ja schon eine Hürde. Ich meine, ich weise auch immer unsere Leute darauf hin, und das sollte eben generell so gelten, bitte wählt keine einfachen Passwörter. Das ist überhaupt kein Problem für heute so einen mittelmäßigen Rechner, die Passwörter alle durchzuprobieren und dann eben also relativ schnell eben zum Ergebnis zu kommen. Also es ist relativ klar, dass man sagen muss heute, wenn man es Sicherheit ernst nimmt, dann sollte man in etwa bei 20-stelligen Passwörtern sein. Denn inzwischen wissen wir ja auch durch die NSA-Geschichte, dass die natürlich noch besser sind und noch mehr Rechenleistung da reinsetzen und durchaus in der Lage sind, auch längere Passphrases zu knacken, indem man einfach brute force alles durchprobiert. Aber wie gesagt, in der digitalen Welt sieht es eben anders aus. Und das wäre eigentlich das komplette Programm gewesen, was vorzustellen wäre. Das umfasst also alles das, was man mit Zertifikaten und insbesondere mit Zertifikaten auf Smartcards machen kann. Nur ihr seht schon selber, das ist eine ziemlich große Auflistung. Das kann man in diesen paar Minuten, die so ein Vortrag hier dauern darf, einfach nicht bringen. Ich beschränke mich daher also auf bestimmte Teile davon und versuche möglichst viel eben aktuell zu zeigen, damit ihr seht, dass es möglich ist, eben auch mit relativ einfachen Mitteln erstmal den Einstieg zu haben. Es geht ja darum, dass man erstmal weiß, wie man damit beginnt. Man muss ja nicht gleich die fortgeschrittenen Teile machen. Es reicht ja auch schon mal, wenn man den Einstieg hat und den Willen, auch auf seine Daten aufzupassen. Und ganz klar, oberstes Thema dabei sind natürlich die Programme, bei denen das auch am leichtesten geht, generell. Und zwar sind das eben der E-Mail-Client Thunderbird und es ist der Webbrowser Firefox, die beide nämlich also sozusagen ihren eigenen Standard haben, der aber uns einen Vorteil bietet, nämlich die haben eine eigene Zertifikatsverwaltung schon eingebaut. Das heißt, in dem Falle braucht keiner, der mit der Konsole nicht zurechtkommt, Sorgen haben, denn diese Programme arbeiten eben auch grafisch basiert. Sie können die Zertifikate direkt einbinden, Sie können auch den Smartcard-Leser entsprechend das Modul einbinden und das funktioniert dann sofort aus dem Stand heraus. Das kann man im Grunde genommen gleich mal live zeigen, wie sowas aussieht. Und jetzt mal kurz gucken, das ist zum Beispiel eben der Thunderbird, wenn er läuft. Und ihr seht schon auch gleich mal, da kommt eine Fehlermeldung, wenn irgendetwas nicht ganz funktioniert. Das bedeutet nämlich auch, dass man immer die passenden Schlüssel auf der Karte haben muss. So wie ihr diese passenden Schlüssel nicht dabei habt, kann Thunderbird die Mails auch nicht entschlüsseln, die eigenen. Es muss immer der passende Schlüssel auch da sein, der die Mails dann eben auch entschlüsseln kann. Ich habe natürlich für den Testzweck, habe ich eben also auch verschiedene Karten dafür vorbereitet und kann euch mal zeigen, wie sowas aussieht. Und zwar, hier habe ich wahrscheinlich genau die falsche erwischt für dieses Postfach. Mal sehen, kurz gucken. Er müsste nämlich auch irgendwann beginnen, die zu erkennen. Aber der Vorführeffekt ist der übliche. Ich habe das vorhin alles entsprechend durchgetestet und da ging das alles. Aber ich kann erst mal was hier dazu sagen, warum man eben mit E-Mails beginnt. Der Punkt ist der, von GNU-PG hat wahrscheinlich jeder schon mal was gehört, weil das ist da im Grunde genommen das gängigste Programm, was in der Community verbreitet ist. Aber es hat natürlich eben nicht nur Vorteile, damit zu arbeiten. Also auf der einen Seite ist es ganz klar, es ist eine Community-Sache, es ist ein Web of Trust, aber vorrangig kann man eben mit den GNU-PG-Schlüsseln eben nur E-Mails signieren, verschlüsseln und Authentifizierungen machen. Also eben zum Beispiel über SSH oder eventuell noch ein paar andere Dinge, wenn man sich dafür Mühe gibt. Aber was auf keinen Fall mit diesen Schlüsseln geht, ist nämlich, sich bei Webservern anzumelden, weil die ja nach einem anderen Protokoll arbeiten. Die arbeiten ja SSL-basiert. Und das sind zwei Welten, die sich nicht miteinander vertragen. Und deshalb haben wir eben auch beschlossen, um die ganze Anwendungspalette zu haben, eben auf die andere Technik zu setzen. Das ist kein Glaubenskrieg, sondern einfach nur eine Entscheidung, dass wir möglichst viele Dinge und Anwendungen machen können. Wie die entsprechenden Einträge aussehen, kann ich gleich mal kurz zeigen dabei. Und zwar würde man das unter Einstellungen finden. Und da seht ihr auch gleich, man kann einmal Zertifikate, die man als Datei hat, direkt einbieten. Und zwar würde man die unter den eigenen Zertifikaten finden. Und jetzt ist auch klar, warum er sich immer noch mit den falschen Daten meldet. Denn er hat nämlich immer noch die Daten der alten Karte, die da eben vorhin drin steckte, drin. Das ist nämlich also auch auf das Thema, warum das so passiert, komme ich nachher auch nochmal. Aber ihr seht ja an dieser Stelle eben auch, den Button importieren. Und das heißt also, jeder, der also mit einer Maus umgehen kann, schafft es auch, hier ein Zertifikat einzubinden. Weil das ist überhaupt kein Thema. Und genauso leicht funktioniert das eben auch, wenn man eben mit Smartcards arbeiten will. Da gibt es nämlich hier den Button Kryptografie-Module. Und da ist hier schon eingestellt eben ein neues Modul. Das hat man einmal eingebunden an dieser Stelle. Und damit wird automatisch der entsprechende Kartenleser angesprochen. Und die entsprechende Karte wird auch hier drin gefunden. Und dann steht eben drin, eingeloggt oder nicht. Man kann sich also dann direkt anmelden und dann stehen die Zertifikate und Schlüssel auf der Karte zur Verfügung. Ich weiß nur noch nicht, warum er da eben etwas länger braucht, um die Karte wieder zu entfernen. Naja, wie gesagt, ich hab da nachher noch eine Bemerkung dazu zu machen. Ihr seht nämlich auch eins dabei. Es ist eben doch nicht so eine einfache Technik, wo man sagen kann, funktioniert immer und einfach so, sondern es sind Randbedingungen, die man eben durchaus berücksichtigen muss. Sie sind nicht schlimm, nur man muss sie wissen, damit man eben nicht vergeblich Zeit aufwendet. Wenn man weiß, wie man damit umgeht, ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Deswegen sage ich, ich habe da keine Angst vor. Es sind einfach so ein paar einfache Handlungsanweisungen, wie man mit solchen Problemen umgeht. Zum Beispiel ist es eben durchaus so, was jetzt gekommen ist, warum das nicht funktioniert so direkt. Es ist offensichtlich bei den letzten Programmversionen eine Art Sicherheitsfeature. Nämlich, wenn man den Kartenleser, wenn das Gerät irgendwie vom Computer getrennt wird und dann wieder angeschlossen wird, dann kann man nicht mehr auf die ursprünglichen Kartendaten zugreifen. Das bedeutet, dass diese Programme, die Mozilla-basierten Programme, auf jeden Fall neu gestartet werden müssen. Und zwar, nachdem der Leser wieder angeschlossen ist. Das ist sozusagen eine Handlungsanweisung. Geht was nicht, muss man in diesem Falle sagen, bitte das Programm schließen, den Leser ordentlich anschließen und dann das Programm starten und dann funktioniert das auch. Das ist also jetzt die Erfahrung, die ich also mindestens aus dem letzten halben Jahr gemacht habe. Es gibt keine Programmversion mehr, die das alte Verhalten zeigt, so nach dem Motto, Leser anschließen und er erscheint. Das geht einfach nicht mehr. Das haben die offensichtlich so vorgesehen und wir müssen damit leben. Es ist halt so. Aber wie gesagt, grundsätzlich haben wir an dieser Stelle eben die Möglichkeit, sowohl Zertifikate wie auch Smartcards einzubinden, und zwar eben auf grafischer Basis. Da brauchen wir also nicht auf der Konsole arbeiten, es geht auch so. Und warum das eben so interessant ist, das können wir nämlich eben an der Stelle erkennen, warum jetzt gefragt wurde, eventuell, was ist denn der Unterschied zu GNU-PG? Wir haben eben bei der zertifikatbasierten Geschichte keine zentrale Key-Server-Instanz. Das wird immer als Nachteil dargestellt. Aber man muss sich ja mal ernsthaft fragen, mit wem kommuniziert man eigentlich und mit wem möchte man eigentlich dann auch verschlüsselt kommunizieren? Eigentlich hat man doch immer bekanntere Partner auf der anderen Seite. Und selbst wenn man sie noch nicht hat, dann ist es ja so, dass nach dem Prinzip mit der zertifikatsbasierten E-Mail-Signierung und Verschlüsselung. Spätestens, wie gesagt, mit dem ersten Mail-Kontakt beginnt die Sicherheit bereits. Denn die Empfehlung lautet, alle Mails, die man rausschickt, signieren. Was das bedeutet, heißt, sie werden also mit dem privaten Schlüssel, dem eigenen, also unterschrieben. Da wird also ein Hash-Wert gebildet, der die Unversehrtheit des Mailtextes eben sicherstellen soll. Und gleichzeitig wird durch dieses sogenannte S-MIME-Verfahren, das ist nämlich sozusagen das Gegenstück zu GNU-PG, wird auch ständig, wenn die Signatur geschickt wird, ist auch der öffentliche Schlüssel des Absenders dabei. Das heißt, da wird gar kein Key-Server gebraucht, sondern es reicht, eine signierte Mail zu bekommen. Und alle diese modernen E-Mail-Programme, es ist eben nicht nur Thunderbird, können das automatisch sozusagen in ihr Adressbuch und in ihren Keyring einordnen. Das heißt, einmal eine signierte Mail bekommen und das Gegenüber kann eine verschlüsselte Mail bekommen bereits. Wenn jetzt derjenige also eine Antwort schreibt und diese Mail auch signiert, dann ist ab der nächsten Mail danach eine voll verschlüsselte Kommunikation in beiden Richtungen möglich. Also von daher sehe ich das nicht unbedingt als Nachteil, wenn jemand sagt, ja, da habe ich aber keine zentrale Verwaltung, keinen Key-Server. Da muss ich nur sagen, wer es braucht, nimmt ein anderes System. Wer aber auf Vielfalt setzt, der kann natürlich sich überlegen, ob er hierauf umsteigt. Weil das ist ja sowieso eine Geschichte, die in der Richtung läuft. GNU-PG ist mehr Community-basiert und bei den Zertifikaten kennt man normalerweise nur kostenpflichtige, die große Firmen anwenden. Aber wir haben ja inzwischen mit CA-Cert eben eine Organisation, die ja genau den Mittelwert bietet. Für uns kostenlose Zertifikate mit den Möglichkeiten, die uns Zertifikate eben bieten. Und wir sind trotzdem in der Community und einem Web of Trust. Wie gesagt, bei den Mails wäre es so, und wir können das Ganze dann eben auch mal kurz für den Firefox mal zeigen. Dort ist es nämlich so, da müssen wir, ich hoffe, dass da jetzt nicht auch das Problem, ja, ich weiß auch, woran es liegt. Die habe ich nämlich nicht neu gestartet und den Rechner habe ich dort zugeklappt und hierher transportiert. Das war nämlich genau der Fehler, weshalb es nicht geht und weshalb das wahrscheinlich auch jetzt nicht funktionieren würde. Ihr müsst es mir mal kurz nachsehen. Ich erzähle einfach mal weiter und schließe das Programm mal und starte das neu, weil zumindest an dieser Stelle sollte man nämlich speichern und beenden, genau. Sollte man nämlich doch mal gucken, weil das ist eine interessante Anwendung einfach, weil das ist nämlich dann die erste, die GNU-PG nicht kann. Nämlich die Anmeldung an einem Webserver ohne Passwort, nur durch Vorlage des eigenen Zertifikates. Die sogenannte Client-Authentifizierung. Die hat eben den Riesenvorteil, wenn die Seite des Webservers dafür eingerichtet ist, dass man da eben auch mit einer sehr hohen Sicherheit dabei sein kann, weil erstens ist das dann eine zweiseitige Authentifizierung. Nicht nur der Webbrowser weiß, mit welchem Server er sich verbunden hat, sondern der Server weiß auch, wer denn bei ihm anklopft. Und dort wird dann eben entschieden durch die entsprechende Konfiguration, was der entsprechende Client darf. So, ich denke mal, das war lang genug, dass er den auch starten kann wieder. Das alte Problem halt. Aber wie gesagt, mit einigen Haken und Ösen muss man eben leben. Aber was ihr hier seht, ist eben, wie gesagt, das ist unser Doku-Wiki. Das habe ich, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen. Ja, denke ich mal, dass es das ist. Habe ich das also auch hier lokal, hier drüben in Linux Live, haben wir das als Kopie gezogen. Und ihr seht schon eins, hier wird jetzt nach einer PIN gefragt. Und ich habe jetzt also auch einen Leser da, der also auch eine Tastatur hat. Und jetzt seht ihr auch schon, die Gegenseite erwartet jetzt, dass wir uns mit einem Zertifikat melden. Und zwar mit meinen möglichst passenden, mit den Rechten, die wir haben wollen. Die Gegenseite entscheidet dann anhand des Zertifikats, ob wir zugelassen werden oder nicht. Das heißt, auch dort werden alle ungebetenen Leute ausgesperrt. Ich kann das also aus der Praxis schon mal sagen. Wir sind also bei in Berlin gehostet, unser normaler Webauftritt. Und wir haben dann eine Mail bekommen von denen, dass dort also ein starker Angriff auf unsere WordPress-Installation gelaufen ist. Und die Leute von in Berlin haben das dann gesperrt, erstmal ganz. Und wir haben dann festgestellt, wir brauchen den Teil, der angegriffen wurde, gar nicht. Weil wir nämlich überhaupt gar keine Nutzer und Passwörter vergeben. Das heißt, diese ganze Anmeldeprozedur bei WordPress, die kann man auch totschalten und sagen, die ist verboten generell, weil wir haben einen anderen Weg, um daran zu kommen. Und wie gesagt, beim DokuWiki ist es ähnlich. Da kann man also dann, wie gesagt, mit vorgezeigtem Zertifikat kann man sich dann entsprechend anmelden. Und zwar, wenn man per HTTPS auf eine Seite geht, dann wird schon vor der Anmeldung, also bei der ersten Kontaktaufnahme danach gefragt. Es ist also nicht so, dass man dann nachträglich noch sagen kann, jetzt bin ich aber ein anderer, sondern das ist ja eine Kommunikation, die einmal ausgehandelt wird. Also muss man sich am Anfang schon mit dem richtigen Zertifikat melden. Hinterher geht's nicht mehr. Aber DokuWiki hat eine Erweiterung, die eben auch mit Smartcards arbeiten kann. Und ihr seht schon, es gibt einen zusätzlichen Punkt, Authentifizierung mit Smartcard. Und da wir schon einmal die PIN eingegeben haben vorher bei der ersten Frage und uns für das richtige Zertifikat entschieden haben, habt ihr gesehen, ich bin also angemeldet und habe sogar in dem Falle bei uns eben die Adminrechte. Deswegen ist das also oben direkt zu sehen. Damit ist man dann sozusagen drin, ohne, ihr habt gesehen, ich habe weder Passwort noch irgendwas anderes eingegeben. Das Einzige, was ich habe, ist die Karte hier. Die macht dieses Ganze. Und die ist in der Lage, eben nicht nur bei Webbrowsern zu arbeiten, sondern wie gesagt, ich hätte Thunderbird nochmal starten müssen. Da passiert nämlich genau das Gleiche wie hier bei dem Mozilla Firefox. Dann kann man eben die Schlüssel von der Karte eben benutzen, um sich eben zu diesen Diensten anzumelden. Es geht aber noch wesentlich mehr. Und das machen wir der Reihe nach, zeigen euch zumindest mal ein paar interessante Dinge. Wie gesagt, ihr braucht euch, falls ihr das vorhabt, ihr braucht euch da nicht allzu viel Notizen jetzt zu machen. Denn wie gesagt, es ist so, dass am Ende eben es also eine Adresse gibt, wo ihr also das Arbeitspapier herunterladen könnt und euch in Ruhe anschauen könnt. Und wenn dann noch Fragen sind, stehen wir natürlich dann gerne dazu bereit, um dann jedes Problem hoffentlich zu lösen. Wie gesagt, das funktioniert eben nicht nur mit dem DokuWiki, sondern es funktioniert eben auch mit WordPress. Was vielleicht für manche noch interessanter ist, weil man ja feststellen muss, dass das eben ein noch verbreiteteres Programm ist. Und man muss eben wissen, dass das normale WordPress natürlich das erstmal nicht kann. Und WordPress baut eben auf Hilfe von dem Apache Web Server, denn der macht eigentlich die meiste Arbeit. Das Einzige, was es bei WordPress gibt, ist eben ein Plugin, was in der Lage ist, die Authentifizierung, die Apache macht, dann für sich zu übernehmen und sagen, wenn der Apache sagt, das ist in Ordnung, dann darf ich das auch. Und dadurch entfällt dort die komplette User-Eingabe und Passwortabfrage, weil die Authentifizierung ist dann schon vorher gelaufen. So, das Ganze also jetzt mal mit WordPress. Einmal kurz. Das normale Programm würde so aussehen, das heißt also, so wie ihr eben WordPress kennt, wenn jemand sich die Seiten ansieht, dann ist es eben einfach so, ihr kriegt die Startseite, ihr könnt dann also beliebig zu den entsprechenden Artikeln gehen, aber ihr werdet eben an dieser Stelle auch keine Möglichkeit finden, sich anzumelden, um da irgendwas zu machen, als User, als Kommentator, egal, es gibt einfach keine Möglichkeit. Und das Einzige, was man eben weiß, WordPress-Kundige wissen, auf welche Seite man oder wie man eingeben muss, um sich einloggen zu können. Nur wie gesagt, an dieser Stelle funktioniert es nicht. Wir haben diese Möglichkeit gesperrt, weil wir haben eine alternative Möglichkeit. Die sieht dann schon ein bisschen anders aus. Der Login-Befehl sieht nur so ähnlich aus. Der hat aber eine etwas andere Funktion. Ändert aber in der Konfiguration nicht allzu viel. Es ist eben nur wichtig, dass man eine andere Stelle hat, auf die man zugreift als Startwert. Und wenn man das dann macht und er weiß schon, wer drin ist, da seht ihr, wie von Zauberhand bin ich bereits angemeldet. Es gibt keinen Zwischenschritt mehr. Es gibt keine Frage nach Passwort, User, nichts mehr. Und auf diese Weise komme ich nur rein, wenn ich die Karte habe. Also kein Mensch kann also einfach auf die Seiten zugreifen und da irgendwelche Manipulationen machen. Nicht auf diese Weise. Natürlich gibt es immer noch Einbrüche auf Webservern. Okay, das wird man nicht verhindern können. Aber wie gesagt, der normale Weg eben vielleicht über Social Engineering, nicht, dass man eben dann sagt, oh, der Nachbar hat dann wieder mal sein Passwort da irgendwo hingeklebt. Das gibt es hier gar nicht. Und es ist an die Karte gebunden. Das heißt eben, wenn man das gilt vor allen Dingen für Firmen, wenn man wirklich sicher sein will, dann kann man in dem Falle sagen, steig doch bitte von den normalen datengebundenen Zertifikaten zu den Smart Cards um, weil an der Stelle ist es nämlich so, dass man ganz klar auch dem Eigner das zuordnen kann, den Missbrauch, falls er stattfindet. Denn das kann nur noch passieren, wenn derjenige wissentlich die Karte einem anderen gegeben hat. Anders ist das gar nicht mehr möglich, weil was hierbei klar ist, wenn einmal der Schlüssel auf die Karte gespielt wurde, dann ist dieser private Teil, der wichtige Teil, mit normalen Mitteln, von denen wir jetzt so normal ausgehen. Also es sei denn, ich sage mal immer Leute, die dann anfangen, Chips aufzusägen und dann eventuell da mal reinzugucken, um im Mikroskop zu... Das wollen wir mal beiseite leisten. Aber unter normalen Umständen ist es nicht möglich, an diesen Schlüssel zu kommen. Und damit ist ganz klar die Verantwortlichkeit bei demjenigen, dem die Karte gehört. Und was eben auch ein Vorteil ist, wenn so eine Karte dann wirklich verloren gehen sollte, also eben nicht wissentlich weitergegeben werden mit all den Geheimnissen und der PIN, sondern sie geht verloren, dann kann man eben anders als bei dem Generalschlüssel, wie ich das vorhin gezeigt habe am Eingang, ziemlich sicher sein, dass da nichts passieren kann. Denn der Finder, da muss man ja schon wirklich sagen, der müsste ein unheimliches Glück haben. Mit 3 Versuchen eine PIN aus je nach Karte 8 bis 16 Stellen zu finden. Also ich halte das für relativ unwahrscheinlich, sodass ich mir sicher bin, wenn eine Karte eben so verloren geht, dann kann man eigentlich immer noch ruhig schlafen. Da ist eher das Problem, wo kriegt man den Ersatz her. Aber nicht das Problem, dass damit jemand Missbrauch betreibt. Wie gesagt, auf die Art und Weise kommen wir also wunderbar mit der Client-Authentifizierung eben zu Rande, ohne dass wir also uns einen Wust von Passwörtern und Nutzernamen merken müssen. Und auch das Thema, was es ja in einigen Firmen auch gibt, dass man regelmäßig dann seine Passwörter ändern muss, das fällt hier auch flach, weil das ist nicht nötig. Es gibt keine Möglichkeit, eben wie gesagt, ohne Riesenaufwand an diese Daten zu kommen. So, um das einfach mal entsprechend weiterzumachen. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich die wichtigsten Teile, die man eben also benutzen kann, ohne dass man irgendwo auf die Konsole musste. Bisher ist es euch aufgefallen, wir haben noch keine Konsole benutzt. Es hat eben direkt funktioniert an der Stelle. Nun gibt es natürlich auch Programme, wo das nicht mehr ganz so einfach geht. Und zwar zu dem zweiten Bereich, wenn wir an Authentifizierung denken. Wie gesagt, die Leute, die GnuPG anwenden, die wissen, dass sie mit ihrem GPG-Schlüssel SSH machen können und sich dann irgendwo anmelden. Was aber mit den Zertifikaten geht, ist wesentlich weitgehender. Das ist nämlich eine umfassende Authentifizierung möglich, eben auch lokal. Das heißt also, man kann gerade im Bereich, wenn man die Zertifikate auf die Smartcard packt, kann man also wesentlich mehr machen, als es eben mit diesem einfachen Schlüssel möglich wäre. Erstens kann man rausgreifen, es funktionieren eben, wie gesagt, über diese PAM-Module, die also für die sämtliche Authentifizierungsmöglichkeiten, die unser Linux-System bietet, eben sozusagen die zentrale Steuerinstanz sind. An der Stelle gibt es eben die Möglichkeit einzugreifen und es gibt eine Authentifizierungsmöglichkeit, wo genau diese privaten und öffentlichen Schlüssel benutzt werden. Wenn wir also unser System einrichten, dann können wir das so machen, dass schon der Login-Vorgang ohne Username und Passwort läuft. Beziehungsweise, ich will es noch ein bisschen einschränken, natürlich, wenn wir eine grafische Oberfläche starten, dann wird normalerweise immer, gerade wenn man mehrere Benutzer hätte auf dem Rechner, dann wird immer noch nach dem Nutzernamen gefragt. Aber dieser Name muss irgendwo mit dem Schlüssel hierauf korrespondieren. Also sich unter einer falschen Identität anzumelden, geht dann auch nicht. Weil dann ist der Nutzername auch automatisch gebunden an die Karte, weil man das nämlich bei dem sozusagen bei den Einstellungen in den Modulen und den entsprechenden Dateien, wo dann diese Berechtigungen hinterlegt sind. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, wenn man das über OpenSSH macht, was also eine gängige Methode ist, dann heißt das also, man muss immer als derjenige Nutzer, der man sein möchte, muss man den öffentlichen Schlüssel in dem Nutzerverzeichnis, also dem Home-Verzeichnis des Nutzers unter .ssh/authorized-keys hinterlegen. Weil das wird sozusagen abgeprüft bei der Anmeldung. Stimmt der öffentliche Schlüssel von dort zusammen mit dem privaten hier zusammen überein? Passt das zusammen? Dann bekommt er das okay und er ist dann automatisch als derjenige Nutzer angemeldet, in dessen Home-Verzeichnis eben, wie gesagt, der zweite Teil des Schlüssels sich befindet. Dass man diese Authentifizierung gerade an prominenter Stelle macht, also sozusagen an der Schlüsselstelle. Es gibt nämlich, also unter den vielen Modulen gibt es nämlich eines, was besonders wichtig ist. Das nennt sich Common Aus. Wenn jemand also mal wirklich dann seine Datei mal durchsucht, dann wird er also finden, dass es unter etc pam.d, wenn man dieses Verzeichnis sich mal ansieht, da gibt es so eine ganze Reihe von Diensten, die aufgerufen werden. Unter anderem eben dann Login, SU, Sudo, Screensaver, es sind also alle möglichen Dienste dabei. Und wenn man sich die Dienste genau ansieht, dann stellt man immer fest, es wird zwischendurch Common Aus aufgerufen. Also, wenn man die Änderung bei Common Aus macht, hat man mit einem Schlag alle diese Dienste erfasst. Und das kann man auch so machen, wenn man sich sicher ist, dass man keine Passwörter mehr braucht, dann kann man auch das so einstellen, dass es gar keine Passwortabfrage mehr gibt. Das heißt, wer nicht im Besitz ist der passenden Karte, hat überhaupt keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Dienste. Das würde dann auch bedeuten, dass wir also weder Login noch entsprechend dann eben irgendwas anderes später, wenn der Bildschirmschoner zum Beispiel an ist und derjenige geht weg, nimmt seine Karte mit, dann kann das Gerät da ruhig stehen. Es wird keiner mehr rankommen. Keiner kann mehr damit Blödsinn machen, es ist halt so. Und wie gesagt, da sind sich NuPG und eben die zertifikatsbasierte Authentifizierung relativ ähnlich. Im Netzwerk funktioniert natürlich auch hier mit SSH. Das heißt, nach demselben Prinzip, so wie das mit den NuPG-Schlüsseln gibt, der öffentliche Teil landet auf dem Remote-Server und der wird mit dem privaten Schlüssel, den man selber hat, eben in Korrelation gebracht. Wenn das funktioniert, hat man Zugang, ansonsten bleibt man draußen. Das ist bei Zertifikaten, bei SSH relativ einfach, weil es ein einziger Parameter ist, den man zusätzlich angeben muss. Nämlich praktisch das Modul, was die Smartcard verwaltet, muss man einfach angeben. Ich habe jetzt nur nicht im Kopf, ob es ein kleines oder ein großes I ist und anschließend den Modulnamen, wo sich das befindet. Der Modulname ist übrigens genau der, den wir vorhin dabei Firefox eingetragen gesehen haben. Das ist also sozusagen das Bindeglied zwischen der Karte und dem Kartenleser. Das Modul ist in der Open-Source-Welt eigentlich das Wichtigste, wenn man eben diese Smartcards nimmt, weil es eben die meisten Karten, die wir eben benutzen können, abdeckt. Es gibt einige wenige, die eben spezielle Module brauchen, die sind aber in der Funktionsfähigkeit eben nicht für diese breiten Anwendungen gedacht, sondern meistens eben irgendwo herstellerbedingt proprietär. Die Leute, die eben an der Uni sind, die kennen das vielleicht sogar. Viele der Unis haben ja inzwischen Karten rausgegeben, wo die Studenten Gelder aufbuchen können, ihr Mittagessen bezahlen, ihre Bücher ausleihen oder so. Diese Karten sind mit einem etwas anderen Betriebssystem drauf. Das ist leider nicht Open Source kompatibel in den meisten Fällen. Muss man leider sagen. Also mit Mühe und Not, dass die Unis das hinbekommen haben, dass die Studenten wenigstens mit Linux zugreifen können. Das war auch nicht immer sicher. Aber inzwischen ist es eben wenigstens so weit, dass das funktioniert. Aber man kann eben mit den Karten noch lange nicht das machen, was mit freieren Karten möglich ist. Wie gesagt, an der Stelle ist es eben so, wir können Authentifizierung in jeder Form machen. Und ein Teil davon funktioniert eben auch mit nur Zertifikaten. Also die Leute, die dann sagen, oh, das ist mir aber jetzt kompliziert, kann man immer sagen, der Einstieg würde beginnen, indem man auf die Smartcard noch verzichtet und die Zertifikate als Datei hat. Auch das ist ja schon mal mehr, als ganz ohne zu arbeiten. Also als Einstieg sicherlich erstmal empfehlenswert. Es ist kein Problem, sich solche Zertifikate zu besorgen. CA-Cert würde das auch genau erklären, wie man dazu kommt. Die sind da gerne bereit, eben an der Stelle zu helfen. Und dann hat man sozusagen den Fuß in der Tür, um diese Kommunikation auf diese Art und Weise zu machen. Jetzt kommen wir dann, wie gesagt, weil ich immer nur ein paar Teile ausgreifen kann, zu einem der interessantesten Teile. Der in dem Falle, deswegen habe ich eben noch mal das eingeflochten mit den Dateien, der nur mit den Smartcards geht. Deswegen ist auch der obere Teil inzwischen ausgeblendet, weil diese Dinge funktionieren tatsächlich nur noch mit der Karte. Also am interessantesten sicherlich für Leute, die Datensicherheit ernst nehmen, ist eben, dass seit längerem ist eben ein vernünftigen Verschlüsselungs-, also Mechanismus und vor allen Dingen ein vernünftiges Verschlüsselungsprogramm gibt in der Softwarewelt. Also ich habe das Ganze natürlich jetzt hier auf Debian-basierten Systemen am Laufen, aber das ist nicht daran gebunden. Das heißt, selbst wenn es marginale Unterschiede gibt, im Grunde genommen kann das bei all diesen Systemen verwendet werden. Es ist also wirklich egal, ob jemand SUSE oder irgendetwas anderes verwendet. Die Programme gibt es eigentlich in jeder Distribution. Das sind höchstens marginale Unterschiede, dass man vielleicht sagt, naja, der eine hat die Version neuer, der andere noch nicht ganz so. Aber im Endeffekt, es ist alles dasselbe und es lässt sich auch alles auf dieselbe Weise bedienen. Weil CryptSet Ablux arbeitet natürlich nicht nur mit Smartcards, sondern es ist vor allen Dingen geschaffen worden, um verschlüsselte Partitionen zu haben, die mit einer Passphrase, also einem Passwort in längerer Form gesichert werden können. Nur, wie am Anfang schon gesagt, so sicher kann man eigentlich nicht sein dabei. Also, wie lang muss das Passwort sein und wie sicher soll es sein? Da gibt es eben die Hilfe, wo man einfach sagen kann, wenn man das mit der Karte macht, dann ist das Passwort so lang, dass man wirklich sagt, also wenn man jetzt sieht, dass jetzt handelsüblich 2048 Bitschlüssel sind, das heißt dann also, es werden dann 256 Byte verarbeitet. Das Ergebnis aus dieser Rechenoperation mit dem privaten Schlüssel ist ungefähr, mal ganz grob gesagt, wenn man das also eben also Base64 kodiert, damit man da lesbare Zeichen draus machen könnte, die man notfalls auch eingeben könnte. Nur wer will bitte schön 300 und so und so viele Zeichen freiwillig eingeben. Weil das würde gehen tatsächlich. Aber erstens merkt sich keiner solche langen Passwörter. Und zum Zweiten, also wie gesagt, die Handhabung ist eigentlich ziemlich umständlich. Und da hilft uns die Karte, weil die bietet das von Haus aus. Weil wir brauchen uns keine Gedanken machen darüber. Es gibt eben eine Methode, das entsprechend einzurichten. Und das möchte ich also insofern mal vorführen. Ich habe gerade, weil dieses, wenn man das also auf der Konsole benutzt, dann hat es also derartig viele Einstellungen und Parameter, dass man das Gefühl hat, naja, das Handbuch studieren ist eine Sache, das zu verstehen dauert noch ein bisschen. Also vor allen Dingen immer die richtige Reihenfolge, damit man nichts verkehrt macht. Und hier greift es eben ein, dass man eben mit einem relativ einfachen Skript, ich sag mal, es ging eigentlich darum, die Befehle so anzuordnen, dass sie keinen Schaden anrichten und dass sie in der richtigen Reihenfolge passieren. Dann kann man nämlich mit einmal relativ einfach, Moment, haben wir gleich, welches der Programme ist das gestartete? Habe ich das denn nicht? Ja. Es ist nicht gestartet, sondern jetzt haben wir es erstmal wieder gestartet. Das ist sozusagen wirklich ein Bash-Skript, was eben also auch ganz bewusst auf die X-Oberfläche verzichtet, weil es auch funktionieren soll, wenn es noch kein X gibt. Für den Fall, dass man eben auch ein Problem hat, wenn eine Festplatte eben nicht will, wenn entsprechend noch gar kein Hauptsystem gestartet ist. Weil das kann man eben also von beliebiger Stelle aus machen. Und hier hat man nämlich die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen und kann also erstmal etwas machen, um festzustellen, welches dieser Devices ist wirklich eins, was auch wirklich gekryptet ist. Weil wenn man das einfach blind versucht, dann kann man auch feststellen, er überprüft, ob es überhaupt ein Lux-Device ist. Das kann ich nur kurz erklären. Lux ist die Erweiterung zu diesem Crypt-Setup, was es erlaubt, 8 verschiedene Schlüssel für dieselbe Verschlüsselung am Ende zu nehmen. Sozusagen, es sind Keys, aus denen der eigentliche Master-Key dann errechnet wird, mit dem dann die Platte entschlüsselt wird. Dadurch hat man also gerade zum Beispiel, wenn man an Firmen denkt, die Möglichkeit, mehrere Benutzer zu haben, die nicht das Passwort des anderen wissen müssen oder die in diesem Falle dieselbe Karte haben müssen, sondern man kann jedem das zuordnen und man könnte also auch, wenn man an einen großen Server denkt, dann könnte man sagen, die Partition A, B und C darf derjenige entschlüsseln und D, E und F der andere. Und keiner kann an die anderen zugreifen, ohne dass er in den Besitz der Karte und der PIN käme. Oder eben, wie gesagt, im einfachen Falle, er müsste die Passphrase wissen. Wenn man eben weiß, dass das, aber es gibt natürlich eben Devices, die so gehen, sonst weil das in diesem Rechner so ist. Und ihr seht auch deswegen, es werden eben 8 Slots angezeigt. Das sind also die 8 Möglichkeiten, entsprechend eben diese Passphrases einzugeben. Und das Werkzeug macht jetzt Folgendes. An all den Stellen, wo enabled steht, wo also schon eine Passphrase hinterlegt ist, da würde es beim Anwählen dieses Passphrase löschen. Das geht natürlich nicht beim letzten, dann sägt man den Baum ab, auf dem man sitzt. Aber prinzipiell kann man im Grunde genommen also eine komplette Verwaltung daraus aufbauen, indem man also zum Beispiel eben sagt, ja, Karte könnte auch kaputt gehen. Habe ich vielleicht irgendwo noch eine Möglichkeit, mir so eine Art Backup-Schlüssel zu besorgen? Und der Backup-Schlüssel kann eben wieder eine Karte sein oder auch eine Passphrase. Das kann man also folgendermaßen sehen. Wenn man also hier zum Beispiel eine dazu nehmen würde, bei Disabled würde er wollen, dass es also eine zusätzliche gibt. Und ihr seht, man kann in dem Ganzen eben zwischen Smart Card und Passphrase wählen, was man hinzufügen möchte. Und wenn wir jetzt in diesem Falle sagen, wir wählen einfach mal eine unserer Testkarten, die dazugefügt werden soll, dann fragt er an dieser Stelle auch nochmal nach, ob es eine Festplatte ist, die eventuell gleich beim Start verfügbar sein muss. Denn eine Platte, also ein Device, auf dem das Root-File-System ist, das kann man nicht als Removable Device eben behandeln. Weil ich hatte eben gerade Base64 erwähnt. Das erweitert den Schlüssel und macht ihn lesbarer. Aber das sorgt eben dafür, dass das Skript, was nur funktioniert, wenn das Root-File-System eben angesprochen werden soll, das arbeitet nicht mit Base64, sondern nativ. Das heißt, dort darf keine Umwandlung mehr stattfinden. Und hier ist eben die Abfrage drin, weil das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn man also meinem Rechner eine verschlüsselte Festplatte ausbaut und durch eine neue ersetzt, dass man trotzdem noch auf die Festplatte zugreifen kann, weil man nämlich mit demselben System arbeitet. Also das, was das Skript normalerweise aufruft, wenn die Platte startet, das kann man eben auch von außen machen, wenn man das auf diese Art und Weise tut. Und wie gesagt, für die Festplatte würde man immer sagen, es ist kein Removable Device. Und dann ist es eben so, dann wird nach der Karte gefragt, die also schon mal die Authentifizierung macht. Das heißt, die schon eingetragen ist. Wenn ich das im Moment, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich vermute mal, dass das so ist. Mal gucken. Er will nur kurz die Frage. Genau, das ist also sozusagen die Bestätigung. Es muss ja ein gültiger Schlüssel erstmal eingegeben worden sein. Und jetzt fragt er, auf welchem Medium ist der neue Schlüssel, der da gespeichert werden soll? Also hier wieder die Möglichkeit, tatsächlich ein Hilfspasswort oder eine Passphrase einzugeben. Wie bitte? War eben jetzt eine Bemerkung? Also nehme ich einfach mal eine andere Karte dafür und sage, das soll Smartcard sein. Und die hat natürlich dann auch einen PIN. Moment. Das ist natürlich ein toller Effekt. Packt man die Karte rein und dann... So schön vorgeführt und dann... Aber wir können es auch mal anders machen. Wir werden einfach mal die... Wir werden... Ja, Vorführeffekte gehören dazu. Das ist doch... Das war schon in der Schule so. Wir haben uns immer unheimlich amüsiert, wenn in Physik die entsprechenden Versuche völlig daneben gingen. Das war immer die größte Freude bei dem Ganzen. Und wenn dann auch noch möglichst viel kaputt ging, dann war das noch besser. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, dass ich das jetzt natürlich also auch hinbekomme, dass das auch ungefähr das ist, was... Ich weiß es nicht, ob es die Länge ist, aber ich glaube es nicht unbedingt. Aber wie gesagt, Vorführeffekt wie immer. Also ich sag mal, an der Stelle, ihr könnt es mir glauben, dass es funktioniert. Ich werde das einfach aus Zeitgründen, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ich werde das an der Stelle erstmal lassen. Also prinzipiell funktioniert das eben ja auf diese Art und Weise. Es ist also keine Frage, wir werden das entsprechend vorführen, wenn an unserem Stand, wer da Interesse hat. Weil es geht eben nicht nur mit der Festplatte, die da drin ist, sondern das geht auch mit jedem entfernbaren Datenträger. Auch das wieder dieses Verlierproblem. Wenn man da wichtige Daten drauf hat und die sind da ungeschützt drauf, naja, dann kann da jeder was mit dem anfangen, der es findet. Wenn man aber beikommt und die Daten hier drauf verschlüsselt und das geht nach demselben System, dann kann der Finder damit nichts anfangen. Weil er wird also unheimliche Schwierigkeiten haben, da das Passwort zu finden. Das ist so praktisch nicht möglich, von der Länge her. So, dann wollen wir mal gucken. Dann müssen wir uns an der Stelle tatsächlich etwas beeilen, habe ich das Gefühl. So. Dann kann ich nämlich nur kurz erwähnen, dass auch die Leute, die eben in mehreren Welten unterwegs sind, die auch eventuell mit TrueCrypt arbeiten, auch die können mit dieser Karte etwas anfangen. TrueCrypt hat die eingebaute Möglichkeit, eben auch Karten anzusprechen. Das ist also von vornherein im Programm vorgesehen. Der einzige Unterschied, weshalb ich da das überhaupt erwähne, ist, TrueCrypt verwendet eben nicht dieses öffentliche, private Schlüsselprinzip, sondern die verwenden einfach einen Datenblock. Die können ja auch als Key entsprechend irgendeine beliebige Datei wählen. Und das bedeutet, auf der Karte wird das eben nicht als Schlüsselpaar irgendwo gespeichert, sondern als Datenblock. Der kann zwar durch die PIN gesichert sein, das ist also möglich, das Kartenbetriebssystem gibt das her. Aber was nicht funktioniert ist, wenn jemand die PIN kennt, kann auf jeden Fall dieser Datenblock wieder ausgelesen werden, was eben normalerweise im Schlüsselverfahren nicht geht. Der private Teil verlässt die Karte auf keinen Fall. Und wie gesagt, es gibt für diese Dinge, die ich vorgeführt habe, die automatische Anmeldung und so weiter, gibt es eben auch entsprechende Vorkehrungen auf der Serverseite. Da muss sich natürlich der Anwender als reiner Nutzer, der den Browser bedient, keine Gedanken drüber machen, wenn das auf der Gegenseite eingerichtet ist. Aber es ist eben nicht immer so, dass das so funktioniert, sondern da muss man dann eventuell, wenn man Probleme hat und Interesse hat, dann kann man natürlich mal überlegen, wie funktioniert das überhaupt. Und das kann man eben auch mal nachlesen, was da überhaupt für entsprechende Einstellungen in diesen Dateien gemacht werden müssen, damit sowas eben auch problemlos läuft. Genau das Gleiche passiert eben also nicht nur bei Webserver, sondern das Verfahren, deswegen sage ich, es ist sehr umfassend, funktioniert auch bei WPA Enterprise und entsprechend all den Verfahren, die auf einen Radioserver zur Authentifizierung zurückgreifen. Denn auch dort ist eben entsprechend Smartcard-Authentifizierung möglich. Und zwar in verschiedener Form. Es gibt, also ich sag mal, es gibt ja gerade relativ viele Verfahren, wie mit diesem Schlüsselaustausch umgegangen wird. In unserem Beispiel ist es am elegantesten, das einfache EAP-TLS-Verfahren zu nehmen. Einfach deshalb, weil es gibt auch da wieder absolut keine Passwörter und Benutzerkennung. Und es ist genau derselbe Schlüsselaustausch, den wir beim Client aushaben, wie wir das beim Webserver vorgeführt haben. Das ist genau dasselbe Prinzip. Es wird dort sozusagen eine bestimmte Einmaligkeit, die auf der Karte gespeichert ist, ausgewertet. Das kann, wie zum Beispiel in unserem Falle, wenn wir als Verein solche Karten oder diese Schlüssel erzeugen, dann kann das zum Beispiel unser Organisationsname sein. Der ist eindeutig, weil den kann kein anderer vergeben. Es kann auch sein, dass man die Seriennummer des Zertifikates auswertet. Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Oder wenn jemand privat nur bei CERT angemeldet ist und Zertifikate erstellt, dann wird normalerweise dort der Name und die E-Mail-Adresse verifiziert und alle anderen Felder bleiben leer. Aber auch das ist kein Problem, weil man kann auch auf die E-Mail-Adresse bzw. Teile davon prüfen. Das heißt, die eigene Domain als E-Mail-Adresse genügt auch. Die ist auch eindeutig, denn die kann auch kein anderer nutzen. Und ähnlich funktioniert es auch auf der OpenVPN-Seite, dass man einfach sagen kann, es ist kein Problem, wenn die Seite eingerichtet ist und der Server das erwartet, dann braucht jemand, der als Client sich da anmelden will, braucht nur passend sein Zertifikat vorzeigen. In diesem Falle eben ist es auch möglich, das auf grafische Weise zu machen. Also alle modernen Network Manager können mit dieser Art Authentifizierung umgehen. Das heißt, die können sowohl Radios wie auch OpenVPN mit Zertifikaten einrichten. Nur mit Smartcards geht es nicht auf grafische Weise. Da muss man auf die Konsole zurückgreifen, es geht einfach nicht. Das kann ich einfach mal ganz kurz demonstrieren. Ich denke mal, das haben wir gerade noch in der Zeit, dass das möglich ist. Und zwar brauchen wir dafür den gestarteten, Moment, wo ist denn der jetzt? Ein anderes Terminal. Vorbereitet war das ja schon. IFAP, WLAN. Wir haben nämlich hier einen ASUS-Router stehen, der mit einem OpenWRT-System versehen ist, der auch gleichzeitig OpenVPN-Server und Radioserver beinhaltet. Das heißt, wir können an dieser Stelle nämlich auch einmal durch hierauf zugreifen, wenn wir also die richtige SSID haben und die entsprechenden Daten. Und ihr seht schon, auch hier wieder, da genau danach abgeprüft wird, verlangt er dann auch entsprechend die passende PIN-Nummer zum passenden Zertifikat, muss man in dem Falle auch sagen. So, ich hoffe, dass er das jetzt ganz kurz noch macht. Dann seht ihr nämlich gleich, die Verbindung wird hergestellt und dann, ihr seht, Association Connection is completed. Und danach würde dann automatisch, da haben wir nur noch nicht mal ein Timeout, das hat funktioniert, wir haben sogar eine Adresse bekommen sofort. Und dadurch, dass wir jetzt noch an dem Ethernet dran sind, kann ich natürlich nicht vorführen, dass das jetzt automatisch auch ins Uninetz führen würde. Denn der ist jetzt so konfiguriert, dass er dann automatisch seine Adresse vom Uninetz bezieht und wir würden jetzt auch hier über unser Ballista-Netz surfen können und alle Dienste nach außen nutzen. In diesem Falle eben authentifiziert und abhörsicher über diese Methode. So. Dann kam ja schon die Frage auf, was haben wir denn überhaupt für Karten oder was für Möglichkeiten? Es ist also so, die Angebote sind recht begrenzt. Und ich kann natürlich nur für die Karten sprechen, die ich auch selber getestet habe oder von denen ich zumindest von Leuten weiß, dass sie damit Erfahrung gemacht haben und worauf man sich verlassen kann. Wir haben also zu Anfang mit der Faizian-PGI-Karte gearbeitet. Sie funktioniert relativ gut. Der Wermutstropfen ist der, es gibt keinen europäischen Distributor mehr. Das heißt, wir bekommen diese Karte hier jetzt zurzeit gar nicht mehr. Das ist schade, aber vielleicht findet sich mal wieder jemand, der die hier importiert. Sie war jedenfalls eine der Karten, die am kompatibelsten zu allen möglichen Lesern war. Sie hat nur das Problem mit dem ganz kleinen Pinpad-Leser. Ansonsten wurde sie von fast allen erkannt. Weiter wurde getestet die Aventra My AED. Und das ist also sozusagen meine Empfehlung zurzeit. Wer auf Smartcards umsteigen möchte, der sollte sich diese Karte näher ansehen. Weil diese Karte ist die einzige, die mit allen Lesern, die ich zur Verfügung hatte, funktioniert hat. Egal ob Pinpad oder nicht, diese Karte hat in allen diesen Geräten funktioniert. Die weiteren zum Test waren die Athena ASE Card Crypto. Die wurde beworben als OpenSC kompatibel, also mit dem Programm, was eben das Bindeglied zwischen Karte und Leser darstellt. Leider muss ich sagen, stimmt das nicht ganz. Es ist mit der Karte möglich, diese Zertifikate und Schlüssel raufzuspielen und es ist auch möglich, mit denen zu arbeiten. Aber die Karte arbeitet nicht mit Pinpad-Lesern zusammen. Das ist ein Wermutstropfen. Das muss jeder wissen, ob er eben nur Leser einsetzt, die kein Pinpad haben. Weil es ging kein einziger Pinpad-Leser mit der Karte. Woran das liegt, das müssen die Entwickler beantworten und klären. Das kann man also als reiner Anwender, so wie ich das eben hier jetzt eben vorführe, nicht erklären, was da der tiefe Sinn ist. Und als viertes hatten wir noch die Smartcard HSM. Da muss ich leider sagen, die hat für den Einsatzzweck, wie wir das hier machen wollten, leider nicht funktioniert. Es war mir bisher nicht möglich, eben dieses Schlüsselpaar extern sozusagen von außen, ein schon vorhandenes, auf die Karte zu spielen. Weil das ist eine Sache, die normalerweise diese Karten alle können müssen. Leider muss man in dem Falle sagen, durchgefallen. Andere Dinge funktionieren. Die Karte kann nämlich zum Beispiel diese Datenblöcke von TrueCrypt wunderbar speichern. Das ist kein Problem. Aber leider eben diese wichtige Schlüsselfrage ist eine Sache, die nicht gelöst ist. Und natürlich kommt auf der anderen Seite, und welcher Kartenleser funktioniert eigentlich? Man könnte schon fast sagen, das ist schon die richtige Reihenfolge. Mit leichten Einschränkungen, aber es kommt in etwa hin. Es ist ausgerechnet derjenige, der am niedlichsten verlacht wird, der wirklich mit allen zusammenarbeitet. Schon bei dem, der dann etwas anders aussieht, aber auch noch normal ist, bei dem hat sich herausgestellt, den habe ich also als Fehllieferung gerade vor kurzem bekommen, der Test dann gemacht und ausgerechnet die Faizian-Karte, die eigentlich zu allem kompatibel war, die läuft hier drin nicht. Ist halt so. Der nächste ist dann dieses Gerät mit eigener Tastatur ohne entsprechendes Display. Funktioniert mit relativ vielen Karten, aber wie gesagt mit Einschränkungen. Bei einigen ist es dann so, dass man tatsächlich in dieser OpenSC-Konfiguration dieses Pinpad ausschalten muss. Wenn es deaktiviert ist, funktioniert er ja wie jeder Kartenleser ohne Tastatur. Und dann arbeitet er auch mit den Karten zusammen, die vorher problematisch waren. Entsprechend gilt es für dieses Gerät, den Gemalto PC Pinpad Reader. Der ist da noch etwas empfindlicher und erlaubt nicht unbedingt alles. Und am wenigsten kompatibel, leider muss man sagen, obwohl er eigentlich der interessanteste wäre. Ich habe jetzt nur zur Verstärkung die Karte dahinter geklebt, aber das ist ein Pinpad-Kartenleser, der vollwertig funktioniert, ja, mit der MyEID-Karte. Das ist der Punkt. Das ist die einzige, die hiermit richtig funktioniert. Also wenn man diese Kombination vorhat einzusetzen, spricht nichts dagegen. Man muss nur wissen, dass man eventuell mit anderen Lesern Schwierigkeiten hat. Und wie gesagt, ihr habt auch schon gemerkt dabei, es gibt Haken und Ösen dabei. Die erste ist natürlich immer die Hürde. Das Ganze hat natürlich auch was gekostet. Es ist nicht so viel, dass man sagt, das ist die Riesenhürde. Aber für jemanden, der überlegt, ob er dieses oder jenes sich leisten kann, ist das natürlich immer noch eine Frage. Macht man das? Ist einem Sicherheit so viel wert? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, angedeutet habe ich schon, dass selbst die Kombination nicht immer funktioniert. Ich habe also in der Dokumentation dazu auch eine Tabelle gemacht, wo das jeder nochmal nachlesen kann. Da sind auch die Anmerkungen dazu drin, was eventuell als Einschränkung da ist. Ja, genau. Und wie gesagt, es ist eben einfach so, ihr habt schon gemerkt, bei manchen Programmen sind Fehler drin. Die Dokumentation dazu zeigt, wie diese umgangen werden. Und ansonsten ist es so, ihr könnt eben entsprechende Dinge nachlesen. Auf jeden Fall online ist bereits das im Wiki. Die Anleitung ist auf Wiki unter Projekte zu finden, als letzte Auswahl unten. Und entsprechende Literaturhinweise waren schon vorher veröffentlicht auf der CLT-Seite. Und dann, wie gesagt, danke ich dafür Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie ein bisschen was mitgenommen haben und dass es nicht allzu schlimm war, dass tatsächlich mal nicht alles funktioniert hat. Vielen Dank auch.